Wow, ist so schön, wieder hier zu sein. Ich glaube, vor einem halben Jahr war ich schon mal hier und ich wurde wieder eingeladen. Das war nicht so schlimm. Ist schon mal gut. Ja, Pastor Alex, danke nochmal für das Vertrauen und die Ehre, dass ich kommen darf. Ja, ist so gut, hier zu sein und ja, eure Liebe zu spüren, eure Wertschätzung. Ist so gut. Ja, noch eine Frage, die du auch wieder deinen rechten und linken Nachbar fragen darfst. Wann hast du das letzte Mal an einem Lagerfeuer gesessen oder ein Lagerfeuer angezündet? Frag ihn mal, du hast eine Minute Zeit. Wann saß er das letzte Mal an einem Lagerfeuer und hat diesen entweder angezündet oder einfach dabei gesessen? Halleluja. Okay, so wie ich es höre, einige hatten am Lagerfeuer gesessen, die einen fragen sich, ob Kamin auch zählt. Was das genau mit der Predigt zu tun hat, werde ich dir gleich sagen. Mein Predigttitel lautet, entfache das Feuer neu. Magst du einmal mit mir zusammen nochmal sagen? 3, 2, 1. Entfache das Feuer neu. Wow, entfache das Feuer neu. Darum wird es heute in dieser Predigt gehen. Und damit meine ich, du und ich, wir kennen die Zeiten, wo wir mal richtig motiviert waren, euphorisch und auf einmal ebbt es langsam ab. So, und dann irgendwann entdeckst du, wow, irgendwie vor einer Zeit war ich so feurig, so voller Leidenschaft und Liebe für Jesus. Und irgendwann findest du dich wieder so Standard, so einfach der Normalzustand. Und so ein bisschen fragst du dich, was ist passiert? Ist das normal? Nennt man das Reife? Oder was genau ist das? Hey, ich möchte heute sagen, Gott kann das Feuer heute neu in dir entfachen. Glaubst du das? Ich glaube das. Gott kann das Feuer neu entfachen, wenn es abgeebbt ist, wenn die Leidenschaft für Jesus verloren gegangen ist. Und wie kann er das tun? Das wollen wir gemeinsam lesen. Wenn deine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne jetzt aufschlagen. Wir wollen da gleich hineingehen. Doch was mich so fasziniert an Gottes Wort ist, es gibt kein anderes Buch auf dieser Erde, das so viele Menschenleben transformiert hat. Amen. Das ist das weiseste Buch, das du auf dieser Welt finden kannst. Ja, Archäologen für die Antike, die nicht an Gott glauben, müssen eingestehen, die Bibel ist das bestbelegteste antike Buch, das wir auf dieser Erde haben. Von Professoren und antike Wissenschaftler, die nicht an Gott glauben, müssen das zugestehen, weil sie sagen, es ist so heftig, wie gut die Bibel belegt ist. Hey, das ist Gottes Wort. Wenn wir darin lesen, spricht Gott zu uns. Glaubst du das? Hey, wenn Gott zu uns sprechen will, dann tut das in erster Linie durch sein Wort und das wollen wir uns gleich anschauen. Doch bevor wir da reingehen, möchte ich meinen Gedanken beginnen. Was passiert mit einem Glauben, der Feuer fängt? Hey, was passiert, wenn ein Glaube da ist, aber jetzt kommt noch das Feuer Gottes dazu? Was passiert mit diesem Glauben? Ich möchte die Geschichte von Michael erzählen. Michael ist ein Mann, der so über 40 Jahre ist und er ist vor ungefähr 1,5 Jahren zu mir in die Kleingruppe gekommen. Und er ist bei mir in der Kleingruppe und er so schüchtern, zurückhaltend und so er alles erstmal beobachten. Kennst du solche Leute? Ja. Und er ist bei der Kleingruppe und er hat es eigentlich ganz gut gefallen, so war gerne Gast und so. Und irgendwann kam ich auf ihn zu und fragte, Michael, willst du auch Mitglied werden? Willst du mittragen, mitgestalten? Und er so, ja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber okay, ich mache mit. Er ist in meiner kleinen Gruppe und fängt an, Aufgaben zu übernehmen. Und ich kannte seinen Hintergrund nicht so wirklich und er fängt an, die verschiedenen Parts zu machen, Gebet zu leiten, Zurüstung und so weiter. Und dann irgendwann dachte ich mir, ich frage ihn mal, ob er mein Lehrling werden will, also noch mehr Verantwortung tragen möchte. Und er so, okay, ich weiß nicht, sag mal, ich bin eigentlich nicht der Typ, der vor anderen Menschen redet und ich glaube auch nicht, dass ich was zu erzählen habe und so weiter und so weiter. Und ich so, hey, ich sehe mehr in dir, Michael. Lass es zu. So, und er hat diesen Schritt gemacht und letzte Woche habe ich ihn 4 Tage vor dem Sonntag gefragt, Michael, willst du mit mir zusammen predigen im Gottesdienst? So, und er so, Samuel, danke, dass es nur 4 Tage vorher war. Dann musste ich nur 4 Tage jetzt nicht mehr schlafen können. Deswegen 4 Tage, ne, war ich nur noch am Zittern und so weiter. Aber er hat sich herausfordern lassen und er hat es gemacht und es war echt stark. Genau. Und zu Michael musst du wissen, dass er gehört hat, dass der Professor ihn ansprechen könnte und Fragen stellen könnte vor all den Leuten. Und weil Michael so eine Angst hatte, vor Menschen gefragt zu werden und vor Menschen zu sprechen, ist er einfach nicht mehr zu den Hörsälen, zu den Vorlesungen gegangen. Und er hat es auch seiner Frau nicht erzählt. Und er ist einfach mit dem Auto trotzdem fast ein Jahr lang dahin gefahren und hat mit dem Auto geparkt und ist einfach im Auto 8 Stunden sitzen geblieben. Und hat in diesen 8 Stunden einfach die ganzen Vorlesungen mündlich abgehört und mitgearbeitet und so fast ein Jahr lang. Und seine Frau wusste das nicht. Und er meinte, Samuel, ich hatte so eine panische Angst, vor Menschen zu sprechen. Und ich habe gedacht, das werde ich niemals machen. Ich werde alles tun, damit ich das nicht tun kann. Und jetzt fragst du mich, Samuel, ob ich vor Menschen sprechen kann. Und er hat es getan und ich bin so glücklich darüber und so froh. Hey, egal welche Grenzen du dir gesetzt hast, wo du dir vielleicht selber gesagt hast, das kann ich nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Typ. Ich möchte sagen, diese Grenzen hat sehr wahrscheinlich Gott nicht über dein Leben ausgesprochen. Und vielleicht hast du die ausgesprochen oder andere Menschen über dein Leben und du hast sie geglaubt und sie haben dein Leben eingeengt und dachtest, in diesem Bereich bleibe ich und darüber werde ich nicht hinausgehen. Ich möchte sagen, Gott hat diese Grenzen sehr wahrscheinlich nicht über dein Leben ausgesprochen. Und ich hatte gerade im Lobpreis auch so einen Eindruck bekommen für Christoph. Wo ist er? Christoph, ist er gerade hier irgendwo? Oder dahin ist er jetzt. Okay. Und ich habe Pastor Alex gefragt, ob ich das weitergeben darf. Und Pastor Alex hat es bestätigt. Und ich hatte den Eindruck für Christoph, dass er ein Feuer von Gott bekommen wird, das für seine Generation ein neues Feuer entfachen wird. Christoph, come on. Und nicht nur bei dir, Christoph, sondern dass Gott deine ganze Familie gebrauchen will, ein neues Feuer zu entfachen für diese Generation. Und ich glaube, dass Gott etwas tun will. Und auch ganz hier, Christoph hatte sich ein bisschen vorgestellt, gesagt, ich bin Lobpreisleiter. Und ich habe gespürt, Gott sagt, Christoph, Gott will dich nicht nur als Lobpreisleiter gebrauchen, sondern will dich in neue Bereiche hineinführen. Setz keine Grenzen, die Gott nicht gesetzt hat. Amen. Amen. Ja, wir wollen hineingehen in Gottes Wort, 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5 bis 7. Du darfst gerne aufschlagen oder ich glaube, ich habe es auch hier mit, darfst du gerne mitlesen. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5 bis 7. Und da lesen wir Folgendes. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch die Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Amen. Amen. Wow, was für ein starker Bibelabschnitt. Wir wollen ihn gemeinsam anschauen. Bevor wir das tun, möchte ich dir den Kontext so öffnen. Dieser Brief wurde von Paulus geschrieben an Timotheus. Ja, das war der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat und Paulus wusste, er war in der Gefangenschaft, es ist wahrscheinlich bald mit ihm zu Ende. So, und Paulus schreibt diesen Brief nicht mit Klagen, die Welt ist so schlimm und so böse und wie konnte Gott das zulassen, dass ich im Gefängnis bin und dass ich jetzt hingerichtet werde. Nein, keines von diesen Sätzen, sondern Timotheus, Gott hat so viel in dich hineingelegt und ich will es neu entfachen und dich ermutigen. Hey, was für ein Heldenmacher, der in den letzten Stunden oder Tagen seines Lebens an einen anderen Menschen denkt, wie er ihn entfachen kann mit diesem Feuer. So, und Paulus schreibt diesen ganzen Brief an Timotheus, den er sehr wahrscheinlich auf seiner zweiten Missionsreise gesehen hat. Timotheus war ungefähr 18, 20 Jahre und dann hat er gefragt, Timotheus, willst du mit mir auf die Reise gehen? Und Timotheus hat gesagt, ja, let's go. Und er ist mit Paulus mitgegangen und Timotheus' Leben hat sich verändert. Später wissen wir, dass Timotheus Gemeindeleiter in Ephesus geworden ist, in der Gemeinde, die sehr wahrscheinlich, die Theologen sind nicht ganz einig, über 1000 oder mehr Mitglieder hatte. Und man weiß, dass diese Gemeinde viele Kleingruppen hatte. Und Timotheus war zu diesem Zeitpunkt ungefähr 30 oder 35 Jahre. Kannst du dir vorstellen, ne? Jetzt steht er da und hat Angst. Die Menschen denken, ich bin zu jung. Die Menschen denken, ja, ich kann das nicht. Und er glaubt es selber und denkt sich, Paulus, vielleicht hast du ein bisschen zu viel in mir gesehen. Vielleicht war das nicht ganz richtig so, was Gott durch dich in mein Leben gesprochen hat. Und er hat Ängste und kämpft damit. Unglauben, Zweifel und so weiter. Und Paulus ermutigt Timotheus und sagt ihm, trotz der Verfolgung und der falschen Lehre, die immer wieder aufkommen, gib nicht auf. Herr, das möchte ich dir heute auch zusprechen. Herr, wenn du unter Druck stehst, vielleicht für dein Glauben oder vielleicht auch irgendwo merkst, dein Glaube ist angegriffen, ich möchte sagen, gib nicht auf. Gott kann das Feuer neu entfachen, sodass du wieder mit einer neuen Perspektive vorangehen kannst. Kannst du das glauben? Amen, ich glaube das. 2. Timotheus 1, Vers 5 heißt es, da behalte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest. Die Erinnerung festhalten. Das ist das, was Paulus hier schreibt. Und das meint der Vorgang. Paulus, er sieht mit seinem physischen Auge etwas anderes. Er sieht einen zweifelnden, ängstlichen Timotheus. Aber Paulus, er erinnert sich, wie hat er Timotheus damals gesehen, als Gott zu ihm gesprochen hat. Und er hält diese Erinnerung fest und nimmt diese Verantwortung auf sich und sagt, ich halte diese Erinnerung fest, die ich damals über Timotheus gesehen habe. Und diese Erinnerung festzuhalten bedeutet, dass du ein bestimmtes Bild festhältst über Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat, denen du dienen darfst. Ja? Und vielleicht ist das, was du gerade siehst, echt entmutigend. Und vielleicht ist das, was du gerade siehst, wo Menschen dich vielleicht enttäuschen und du denkst, Mann, Gott, ich dachte, du hast so viel hineingegeben, aber ich sehe es gerade nicht. Hey, ich kann dir heute sagen, Gott möchte, dass du eine Erinnerung heute wieder wachrufst. Was hat Gott damals über die Menschen ausgesprochen, die dir anvertraut wurden? Heute besonders zu Müttern und Vätern will ich sprechen. Welche Erinnerung hast du über deine Kinder? Die Erinnerung, wo sie versagen, die Erinnerung, wo sie schwach sind, die Erinnerung, wo sie dich enttäuschen oder die Erinnerung, wo du merkst, hey, sie sind Geschenke Gottes. Hey, die hat Gott mir anvertraut, dass ich heute neu mich erinnern darf. Gott hat sie mir anvertraut, dass ich mehr in ihnen sehen darf, als das, was mein physisches Auge vielleicht sehen darf. Kannst du das glauben? Hey, Paulus musste sich selbst immer wieder in Erinnerung rufen und diese Erinnerung festhalten. Warum ist das so wichtig? Das lesen wir jetzt weiter. Hier heißt es, dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest. Man kann es auch übersetzen mit dein unverstellten, deine unverstellte Treue oder dein unverstelltes Vertrauen halte ich fest. Warum schreibt Paulus dies? Du und ich, wir wissen, wir können auch Glauben vorspielen, richtig? Wir können all das tun, was so aussieht wie Glauben, was so aussieht wie Vertrauen auf Gott, aber in Wirklichkeit ist es nicht in unseren Herzen. So, und Paulus weiß, dass diese Gefahr da ist und Paulus hat es vielleicht auch bei Timotheus gesehen und er erinnert sich daran, hey Timotheus, ich halte an dieser Erinnerung fest, als du damals diesen ungeheuchelten, diesen ungespielten, unverstellten Glauben hattest, Vertrauen hattest, Treue zu Jesus hattest. Wir können Glauben vorspielen, aber Gott sieht es. Und ich möchte sagen, du musst Gott nichts vorspielen und auch dir selber nicht. Du darfst deinen Glauben heute neu entfachen lassen, dass er unverstellt, ungeheuchelt, echt ist vor Gott, weil nur dieser Glaube wird dich tragen. Kein geheuchelter Glaube. Kein vorgespielter Glaube, das wird dich nur in Sackgassen bringen. Und Paulus erinnert sich daran wieder. Erinnert sich daran wieder. Dein ungeheuchelter Glaube. Ich habe ein Zitat gelesen, darin heißt es, die Frage ist nicht, ob Menschen sich für etwas hingeben, sondern wer ihre Hingabe bekommt. So, und weißt du, echter, unverstellter Glaube wird sich immer in Taten der Hingabe zeigen. Echter, unverstellter Glaube wird sich immer in Taten der Hingabe zeigen. Hey, und wenn du sagst, nee, ich kann nicht, ich will nicht oder ich weiß nicht, ob Gott das möchte, ich möchte sagen, die Frage ist nicht, ob jemand deine Hingabe bekommt, deine Zeit bekommt, deine Ressourcen bekommt, die Frage ist, wer sie bekommt. Und es kann sein, dass über die Jahre du deine Hingabe vielen Menschen gegeben hast, vielleicht deiner Firma gegeben hast, vielleicht irgendwelchen Freundeskreisen gegeben hast und du merkst, da ist nichts mehr übrig. Gott, ich habe nichts mehr, ich kann nichts mehr geben, da ist keine Zeit. Hey, kann es sein, dass Gott nicht fragt, ob du deine Hingabe gibst, sondern wer bekommt deine Hingabe? Darf Gott dich heute diese Frage stellen? Darf Gott heute dein Herz hineinschauen, wo du neu prüfst, hey, ist dieser Glaube in mir, ist der echt? Ist der unverstellt oder ist der vorgespielt? Der gut aussieht von außen, aber der nach innen kein Feuer trägt. Timotheus hat damit gekämpft, auch als Gemeindeleiter. Und auch wir werden in diesen Zeiten kommen. Und weißt du was, die Lösung ist nicht noch besser zu schauspielern, sondern die Lösung ist, das Feuer neu zu entfachen von Jesus, es neu entfachen zu lassen. Wir lesen weiter in den Text, 2. Timotheus 1, Vers 5. Da behalte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. In deiner Großmutter und Mutter wird hier geschrieben, hat dieser Glaube, dieser ungeheuchelte Glaube gewohnt. Und die beiden Personen werden hier namentlich erwähnt, die Oma und die Mutter von Timotheus. Die Oma hieß Lois und sie war eine Glaubensheldin. Ja, so eine Heldenmacherin. So aus den Apostelgeschichte weiß ich, dass ungefähr 3 Jahre vorher, als Paulus seine erste Missionsreise hatte, hat Paulus in der Gegend, wo Lois gewohnt hat, gepredigt. Und dort hat Lois sich sehr wahrscheinlich bekehrt und ist jetzt mit Jesus unterwegs gewesen, erst seit 3 Jahren. So, und Lois, sie hat den Glauben an Jesus nicht für sich behalten, sondern Lois, die Großmutter, come on, danke Jesus für Großmütter, hat den Glauben an ihrer Tochter Eunike weitergegeben, weil sie gesagt hat, hey, das Beste, was ich habe, ist mein Glauben, meine Liebe zu Jesus, kann jemand Amen sagen. So, und die Großmutter hat gesagt, ich werde das an meine Tochter weitergeben. Hey, vielleicht war sie reich oder arm, ich weiß es nicht, aber sie wusste, das Allerbeste ist nicht Reichtum, ist auch nicht die Weisheit dieser Welt, sondern ist der Glaube an Jesus. Ja, und sie hat es an ihrer Tochter Eunike weitergegeben. Und Eunike hat alles so von ihrer Mutter gelernt, gehört und hat es an ihren Sohn Timotheus weitergegeben. Weil sie von ihrer Mutter gesehen hat, wow, dieser ungeheuchte Glaube, dieser echte Glaube, der sich gerade in schweren Zeiten zeigen wird. Weil in schweren Zeiten wird ungeheuchelter Glaube nicht mehr funktionieren. Ja, aber Lois hat diesen Glauben weitergegeben an ihre Tochter und sie weiter an ihren Sohn Timotheus. Und Paulus greift das auf, dass dieser Glaube, der in Lois gewohnt hat, auch in Eunike und jetzt auch in Timotheus weitergegangen ist. Und weißt du, du kannst glauben, nicht in der Familie vorheucheln. Die sind zu nah dran. Die kriegen dich mit in deinen starken und schwachen Momenten, 24 Stunden. Die wissen genau, wie du abends, morgens, mittags und so weiter in deinem Urlaub am Sonntag, die kriegen alles mit. So, ne? Du kannst es vielleicht im Sonntaggottesdienst so noch vorspielen. Du kannst kommen und lächeln, aber es ist eigentlich nicht zum Lächeln, gerade in deinem Herzen. So, ne? Aber 2 Stunden schaffst du das noch auszuhalten, ne? Und du tust das und dann gehst du zurück. Aber deine Familie weiß in der Regel, wie es wirklich aussieht. Autsch. Ja, so und oder auch gut, so, ne, dass sie es einfach wissen, hey, da ist ein echter Glaube, der Feuer gefangen hat, oder eben kein Glaube, der Feuer gefangen hat, sondern ein vorgespielter. Und diese Gefahr gab es schon damals bei den Christen und Paulus warnt Timotheus hier und auch uns heute, dieser Glaube, der ungeheuchelt ist, ist ein Glaube, der Feuer gefangen hat und dieser Glaube wird weitergetragen. Lois ist in meinen Augen eine der ersten Frauen, die eine Heldenmacherin ist. Ja, die nur einmal erwähnt wird im ganzen Neuen Testament hier an dieser Stelle, aber die hat einen Unterschied gemacht, indem sie nicht selber als große Tatenheldin aufgetreten ist, sondern dass sie ihren Glauben weitergegeben hat an die nächste Generation. Und diese Generation es an die nächste Generation weitergegeben hat. Also echte Heldenmacher denken nicht so viel an sich, sondern an andere. Diesen echten Glauben, diesen ungleichen Glauben weiterzugeben an die nächste Generation. Die Frucht von Heldenmacher ist, dass sie neue Heldenmacher hervorbringen. Ja, hier eine Frage mal so in den Raum. Was glaubst du, ist die wahre Frucht von Vätern und Müttern? Ruf mal einfach rein. Kinder, sagt Pastor Alex, die anderen sind noch zurückhaltend. Das ist eine Fangfrage, keine Fangfrage. Einfach reinrufen. Was glaubst du, was ist die wahre Frucht von Vätern und Müttern? Beziehung und hier ganz zögerlich, wie bitte? Treue. Ja, alles richtig. Aber weißt du, die wahre Frucht von Vätern und Müttern sind neue Väter und Mütter. Wenn Väter sagen, ich bin so ein toller Vater und du bist so ein tolles Kind und du sollst immer Kind bleiben, selbst wenn dieses Kind auch immer größer wird, du bist immer noch Kind. So, ne, sei einfach ein braves Kind. Du musst nicht heiraten, du musst nicht Familie gründen, du kannst einfach ein braves Kind sein, weil ich bin so ein toller Vater. Die wahre Frucht von reifen Vätern und Müttern ist, dass sie ihre Kinder so erziehen, dass sie eines Tages ebenfalls reife Väter und Mütter werden können. Von neuen Familien. Amen. Herr, genau der gleiche Gedanke ist auch von Helden, die sagen, hey, ich will nicht der Glaubensheld sein, der groß rauskommt, sondern ich will ein Heldenmacher sein. Ich will, dass andere Menschen, die noch nicht angefacht sind, die zu kämpfen haben im Glauben, die nicht an sich glauben, ich will sie entfachen, dass auch sie zu Helden werden und dann auch zu Helden machen. Dass sie das Feuer, was sie gefangen haben, wie diese Lois, nicht für sich behält. Auch nicht nur eine Generation, sondern in alle Generationen immer weitergetragen wird. Hey, ein entfachter Glaube wird immer wieder andere Menschen entfachen, die nah genug dran sind. Ja, sie werden nicht nur stehen, wow, du hast so einen schönen Glauben, wäre ich mal so wie du. Nein, das Feuer wird überspringen, weil es ungeheuchelt ist, weil es echte Heldenmacher sind, die sagen, ich wünsche mir so viel mehr, dass das Feuer in dir entfacht wird, als dass es nur in mir brennt. Kann ich mit Amen sagen? Ja, dass es in anderen Menschen übergeht, dass der Funke überspringt und dass Menschen wachsen im Glauben, geistlich reifen. Und so, eines meiner Lieblingsthemen, auch für Kleingruppen. Hey, die wahre Frucht von Kleingruppenleiter ist nicht eine schöne, bequeme, angenehme Kleingruppe, sondern ist neue Kleingruppen. Neue Kleingruppenleiter hervorzubringen. Ja, Kleingruppenleiter, die als Heldenmacher fungieren, glauben daran, dass die Menschen, die ihnen anvertraut sind, dass sie geistlich reifen und wachsen werden. Und nicht, dass sie immer geistliche Kinder bleiben, sondern dass sie geistlich reifen, wachsen werden und sie irgendwann in der Lage sind, dass sie selber Kleingruppen leiten können. Aber wenn der Kleingruppenleiter das nicht in ihnen sieht, werden sie sehr wahrscheinlich das auch nicht sehen. Wenn geistliche Väter und Mütter nicht mehr in ihren geistlichen Kindern sehen, dann werden sie sehr wahrscheinlich auch nicht sehen. Hey, da ist eine Verantwortung auf unserem Leben, wenn der Glaube in uns Feuer gefangen hat, dass wir ihn weitergeben. Amen. Dass wir ihn weitergeben an die nächste Generation und nicht nur für uns behalten. Paulus schreibt hier, in 2. Timotheus 1, Vers 5, da behalte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest. Ich halte ihn so fest, der zuvor an deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Dieser Glauben kann in dir wohnen. Ja. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Ich bin überzeugt, kann man auch übersetzen mit, ich bin mir so sicher, Timotheus, auch in dir. Und weißt du, warum Paulus das schreiben muss? Weil er es physisch gerade nicht sehen kann. Weil das, was Timotheus ihm gerade sagt, in seinen Briefen oder auch durch andere Personen, war was ganz anderes. Paulus, ich schaffe es nicht. Ich glaube, du hast dich geirrt. Ich weiß auch nicht, ob Jesus mich wirklich auserwählt hat. Und ich weiß nicht, ich mache gerade eine schwere Zeit durch. Und irgendwie werde ich nicht ernst genommen von den Menschen, die mich eigentlich respektieren sollten. Und all diese Kämpfe und Verfolgung, die Timotheus erlebt hat. Und falsche Lehre. Und die ihn angegriffen haben. Und Timotheus hat an sich gezweifelt. Und dachte, Paulus, damals war es gut, aber jetzt nicht mehr. Und Paulus weiß, er darf dieser Versuchung nicht nachgeben. Sondern genau in diesem Moment ist ein echter Glaubensheld gefragt, der nicht sich abbringen lässt, sondern in diesem Moment das Feuer neu anfacht. Ja, der sagt, Timotheus, ich halte die Erinnerung fest an den ungeheuchten Glauben, an dein geistiges Erbe, schon deiner Großmutter, an deiner Mutter. Und ich bin überzeugt, auch in dir jetzt. Hey, vielleicht spürst du es nicht, vielleicht fühlst du es nicht, aber ich möchte sagen, Jesus ist in dein Leben gekommen und er ist das Feuer in dir geworden. So die Frage ist nur, gibst du den Raum, dass dieses Feuer sich neu entfachen darf oder wird es eingeengt, dass es nur noch gerade so glüht und nicht ausgeht? Und Paulus sagt, ich bin überzeugt, es brennt auch in dir dieses Feuer, diese Heldenmacher-Qualität. die vorher in den Generationen war. Wie geht es weiter? Mein zweiter Gedanke ist, was tut ein Heldenmacher? Was tut ein Heldenmacher? Damals, ich war glaube ich 16 Jahre, es war auch so um die Winterzeit, ich glaube Dezember, war ich so im Jugendgottesdienst, es war zu Ende und ich habe mich dann mit ein paar Freunden da zusammengestellt, so nach dem Jugendgottesdienst noch ein bisschen geredet, ausgetauscht und dann kam mein Jugendleiter so von hinten an mich herangetreten, ne, legt seinen Arm auf meine Schulter und sagt, Samuel, du wirst nächste Woche die Predigt halten der Jugend und geht einfach. Anscheinend war das damals so, ne? So, ne? Und ich drehe mich um und ich habe nie vor Menschen so geredet und das wollte ich auch gar nicht. Ne? Und ich wollte ihn gerade erklären, nee, das mache ich nicht. Johann, ich mache das nicht. Und der ist einfach gegangen. Der hat gar nicht gefragt, gar nicht geguckt und ist einfach gegangen. Und ich dachte mir, okay, ich werde es ihm dann später sagen. Ne? Und dachte mir auch so, was für eine Unverschämtheit, ne? Was für ein Leiter. Ne? Der ist ja gar nicht geistgeleitet, ne? Kommt und legt seine Hand und hier noch, hier, du machst das und so. Ne? Und ich beschwere mich und ärgere mich so, komme nach Hause und dachte mir, jetzt werde ich mir erstmal von meinem Vater so die Entschuldigung holen, dass ich das natürlich nicht machen werde und dass er das natürlich auch voll verstehen wird und so weiter. Ne? Und ich komme nach Hause und was ich vortreffe, ist ein weiterer Heldenmacher. So, ne? Und ich so, Papa, Johann, der fragt mich hier, gefragt hat er nicht, er hat gesagt, ich soll das machen. Ne? Was denkt er sich? Ne? Und mein Vater in diesem Moment sagt er, du kannst das. Und ich denke mir, nein, Papa, das wollte ich nicht von dir hören. Ich wollte von dir hören, genau, wie kann er nur und das darf er gar nicht und wie schlimm sind die Leiter und so weiter. Aber mein Vater in diesem Moment, einfach als ein Heldenmacher fungiert, gesagt, du kannst das. Ich möchte sagen, es gibt Zeiten in unserem Leben, da ist es so entscheidend, was Menschen sagen. Und es ist so gut, wenn du Heldenmacher in deinem Leben hast, die nicht auf das Seelische, Weltliche schauen, sondern die geistlich schauen und sagen, jetzt ist es Zeit, den Glauben zu entfachen und nicht den Glauben noch zu schmälern und zu entschuldigen, sondern den Glauben zu entfachen. Come on, wir brauchen mehr solche Heldenmacher. So, und dann mein Vater auch noch und ihm vertraue ich ja, weil er ist zu nah dran und ich sehe in seinem Leben, das Feuer brennt. Hey, mein Vater, das Feuer brennt und ihn habe ich ernst genommen. So, dann dachte ich, okay, dann versuche ich es. Und hat mir keiner gesagt, wie man das macht, keine Vorbereitung. Dann habe ich einfach eine Kassette irgendwo gefunden von einem Prediger. Habe ich eigentlich, damals war es noch so, ich bin 35, so eine eingelegt, gehört und das war alles richtig gut und habe dann wortwörtlich die ganze Predigt abgeschrieben. Und ich wusste nicht, macht man das so oder nicht, ne? DIN A4 Seite vollgeschrieben, von oben bis unten, dachte mir, perfekt, Predigt ist fertig. So, war ja ganz leicht. Dann kommt der Freitag. Alle im Lobpreis, anbeten Gott, genießen es, frei zu sein, ich nicht. Ich am Bibbern und Beben, zweimal gestorben und auch verstanden, so, ne? Denk mir, Jesus, ist das wirklich von dir und so weiter, ne? Jetzt hast du es ja schon geschrieben, okay. Und dann im Lobpreis ich noch so richtig kalt schweiß, meine Hände kalt. Weiß nicht, ob das Blut jetzt überall noch zirkuliert und so weiter, ne? Und dann irgendwann, jetzt kommt die Predigt, Samuel, bitte. Und ich so, okay, geh nach vorne. Leg mein Zettel da auf den Tisch. Ich habe eine Predigt und ich werde sie jetzt predigen. Ich werde einfach vorlesen. Und ich lese wortwörtlich die ganze Predigt ab, ohne Blick auf die Leute. Und ich bin genau in 3 Minuten durch. Und dann sage ich, fertig. Predigt zu Ende. Das war's. Und mein Jugendleiter hat sich noch irgendwo hinten hingesetzt in der Reihe. Er dachte, halbe Stunde safe wird er predigen. Ne, er kann sich entspannen. So, ne? Und dann, fertig. Ich lege das Mikrofon hin. Das war's. Ich setze mich hin und mein Jugendleiter steht auf. Geht nach vorne, nimmt das Mikrofon. Und muss sich entscheiden, überlegen, was er jetzt sagt. Ne? Und ich wusste, das war eine Katastrophe. Und alle haben es mitgekriegt. 60 Jugendliche waren dort. Und ich sitze da, peinlich, peinlich, peinlich berührt. Bloßgestellt vor allen. Vor meinen Freunden. Vielleicht vor meiner zukünftigen Ehefrau, die vielleicht irgendwo da auch sitzt oder nicht, keine Ahnung. Und habe ich mich entschieden, sobald hier gleich der Jugendgottesdienst zu Ende ist, dann gehst du einfach nach Hause und du machst das nie wieder. Fest entschieden. So blamieren wirst du dich nie nochmal. Dann ist der Jugendgottesdienst zu Ende, ich direkt. Wollte rausgehen, so schnell wie möglich zum Bus. Im letzten Moment, kurz vor der Tür, kommt irgendein Mann, einer von den Jugendlichen, hält mich gerade noch so in der Schulter fest. Irgendwie haben sie alle meine Schulter, keine Ahnung. Ne? Haben mir meine Schulter wieder fest. Hey Samuel, richtig gut gemacht. Und weißt du was, in diesem Moment habe ich in seine Augen geguckt und ich wollte sehen, ist das nur so eine Floskel? Oder meint er das ernst? Weißt du, in der Regel, du kannst es unterscheiden. Und Menschen nur etwas sagen, weil man es immer sagt. Oder weißt du, wie ich so meine? Und in diesem Moment habe ich etwas gesehen in seinen Augen, die es wirklich so meinten. Und ich habe so angeguckt, ich so, ja, bin trotzdem gegangen. Zur Bushaltestelle, sitzt da, warte auf meinen Bus und die Gedanken spielen. Machst du das wieder? Aber er hat ja gesagt, gut gemacht. Und das waren so ein paar Minuten, wo ich für mich entschieden habe, eigentlich hättest du es nie wieder gemacht, Samuel. Aber weil er es gesagt hat, willst du es nochmal machen. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott mir gesagt hat, Samuel, du bist auf der Reise. Das war nur der erste Schritt. Tu es wieder. Und ich möchte sagen, die Worte eines Heldenmachers zur rechten Zeit sind mehr wert als Gold. Weil sie dein Leben in diesem Moment, in die richtige Richtung lenken können. Und wenn Heldenmacher nicht zur Stelle sind und ihr Glauben nicht darauf ausgerichtet zu entfachen, dann kannst du vielleicht eine Abbiegung nehmen, die dich einen langen Umweg führen wird, bis du irgendwann wieder dahin kommst, wo Gott dich eigentlich haben will. Wir brauchen Heldenmacher in unserem Leben, die mehr sehen als wir selbst vielleicht in diesem Moment. Und die das nicht nur wissen, sondern die es aussprechen in unser Leben und damit das Feuer in uns neu entfachen. Weil wir alle kennen diese Kämpfe und wir brauchen solche Heldenmacher. 2. Timotheus 1, Vers 6, der nächste Vers. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Aus diesem Grund erinnere ich dich, schreibt Paulus, aus diesem Grund, von dieser Ursache ausgehend, kann man es auch übersetzen, erinnere ich jetzt dich, Timotheus. Paulus erinnert ihn, hey, das geistliche Erbe, das du hattest, die Heldenmache in deinem Leben, die du hattest, die das Feuer in dein Leben weitergegeben haben. Hey, ich erinnere dich. Der Paulus muss sich vorher selber erinnern. Hey, und das ist, was Heldenmacher auch tun müssen. Wir müssen immer wieder erinnern, hey, wie sieht Gott diesen Menschen? Wie sieht Gott meine Kinder? Wie sieht Gott meine Kleingruppe? Hey, immer wieder erinnern, auch wenn du es gerade nicht sehen kannst mit deinem physischen Auge, sich erinnern. Und dann diesen Menschen auch daran zu erinnern, hey, was hat Gott in dein Leben gesprochen? Was lesen wir in der Bibel? Hey, erinnere ich dich daran? Hast du nicht Gott gehört und erlebt in deinem Leben? Und wir müssen Menschen daran erinnern, was Gott in ihrem Leben gesprochen hat. Was Gott in ihr Leben getan hat. Und das tut Paulus auch hier. Aus diesem Grund erinnere ich dich jetzt, Timotheus, dass er auch zu diesem Glauben berufen ist. Zu einem ansteckenden Glauben, der weitergegeben wird. Dass auch Timotheus ein Heldenmacher ist in seiner Gemeinde. Dass er das weitergibt an die nächste Generation, diese Menschen. Auch daran zu erinnern, was Gott in ihr Leben getan hat. Weißt du, ein Heldenmacher, er hat die Eigenschaft, dich immer wieder an das Wichtigste zu erinnern. Weißt du warum? Weil wir im Laufe unseres Alltages, unserer Wochen beschäftigt sind, aus den Augen verlieren, worum es eigentlich geht in unserem Leben und langsam, unmerklich davon abkommen, was eigentlich Gott für unser Leben will. Ja, und dann brauchst du in diesen Momenten so wieder ein Funke, der überspringt und der dich erinnert und sagt, hey, wir leben doch nicht für diese Zeit nur auf dieser Erde. Wir leben doch für die Ewigkeit. Und weißt du was? Du wirst nichts von all dem, was du auch so besitzt auf dieser Erde mitnehmen können. Nur die Menschen, denen du geholfen hast, zurück zu Gott zu finden. Nur die Menschen, die sich durch dein Leben für Jesus entschieden haben, die wirst du mit dir mitnehmen. Und es können deine Kinder, dein Ehemann, deine Ehefrau sein, aber noch darüber hinaus, das kann deine Kleingruppe, das können Menschen hier in der Gemeinde sein oder Freunde oder Nachbarn. Hey, die kannst du mitnehmen in die Ewigkeit, alles andere nicht. Und Paulus erinnert Timotheus, denk daran, nur dieser ansteckende Glaube, der entfacht in dem Leben anderer Menschen, der wird sie retten, Der wird sie mit dir in die Ewigkeit holen und dort dann auch behalten. Heldenmacher erinnern immer wieder an das Wichtigste. Egal wie oft wir es gehört haben, es ist oft so, dass wir es wissen, aber nicht mehr glauben. Wir wissen, wenn wir einmal sterben, gehen wir in den Himmel. Aber glauben wir das wirklich? Glauben wir das? Weil wenn wir es wirklich glauben, dann werden wir auch so leben. Ach, stimmt ja, was zählt eigentlich für die Ewigkeit? Es zählt nur das, was in Gottes Augen zählt. Hey, wir sind Gott dankbar für so viele gute Dinge in unserem Leben, wie eine gute Arbeitsstelle, wie ein gutes Gehalt, preist dem Herrn dafür, für eine schöne Familie, für eine angenehme Familie, preist dem Herrn alle Segnungen. Doch die guten Dinge in deinem Leben können dich von dem Besten abhalten. Und das Beste ist, einen entfachten Glauben in dein Leben zu haben. Lass nicht zu, dass irgendjemand irgendetwas das Feuer in deinem Glauben auslöscht. Egal wie gut die Dinge sind. Sorge dafür, dass der Glaube in dir entfacht ist. Ich habe ein weiteres Zitat, das es auch so gut auf den Punkt bringt. Bei vielen Christen ist nicht der Mangel an Hingabe das Problem, sondern zu viele Verpflichtungen für die falschen Dinge. Hey, du kannst hier sitzen und sagen, ich liebe Jesus wirklich, Samuel, und ich meine es echt und ich will wirklich ihm dienen und ich will meine Zeit auch investieren, aber da ist nichts mehr übrig. Und was soll ich tun, Samuel? Ich habe nichts mehr an Zeit, keine Ressourcen und keine Kraft mehr, noch irgendwas zu tun. Und ich möchte sagen, kann es sein, dass du zu vielen Dingen oder Menschen Ja gesagt hast, die du jetzt nicht mehr für Jesus zur Verfügung hast? Du sagst aus dem ehrlichen Herzen, ich will mir Jesus hingeben. Und Hingabe wird sich immer in Zeit, in Kraft und Ressourcen auch zeigen. Und ich möchte sagen, du hast nur ein Leben von Gott bekommen und das ist ein Geschenk. Aber dieses eine Leben ist voll in deiner Verantwortung, wie du die Zeit füllst, wie deine Kraft einteilst und sie wird weniger mit der Zeit. Alle Großmütter und Großväter, ne? Ja. Das ist nichts unendlich hier. Deine Zeit, deine Kraft, deine Ressourcen sind endlich. Die Frage ist, wer bekommt sie? Wer bekommt deine Hingabe? Und hier erinnert Paulus an Timotheus. Timotheus, lass nicht zu, dass du nur einen Job machst. Lass nicht nur zu, dass du irgendeine Routine folgst. Woche für Woche mache ich einfach das, mache ich das, damit es irgendwie richtig aussieht. Dass irgendwie auch klar ist, irgendwie bin ich auch Christ und irgendwie glaube ich ja auch und so weiter. Will ja auch, wenn es mal zu Ende ist, dann auch dahin kommen und so, wo Jesus ist und so weiter. Und Paulus erinnert Timotheus wieder an das Wichtigste. Timotheus, erinnere dich an das Erbe, das du bekommen hast, ein Heldenmacher zu sein, dieser entfachte Glaube, diesen weiterzugeben, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die Geschenke Gottes wieder aufleben zu lassen, meint das Geschenk Gottes, das kaum Bedeutung hatte bis zu diesem Moment. Hey, kann es sein, dass Gott dir Geschenke gegeben hat in deinem Leben? Ja, es können geistliche Gaben sein, aber nicht nur. Es ist auf jeden Fall auch deine Zeit. Es ist auf jeden Fall auch die Kraft, die du hast, die Gesundheit, die du hast. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, es ist all das, was Gott dir anvertraut an Ressourcen. Kann es sein, dass das Geschenke sind, die Gott dir gegeben hat und die du nicht zu seiner Ehre nutzt? Kann es sein, dass die Geschenke vielleicht verstaubt in der Ecke irgendwo liegen und du dir denkst, ja, schön, dass es irgendwo da ist, es gehört mir und ich besitze es, ja, aber es wird nicht zu Gottes Ehre genutzt. Paulus facht den Glauben Timotheus an und sagt, lass die Gnadengaben Gottes, die Geschenke Gottes wieder angefacht werden. Interessant ist, dass da nicht steht, und bete darum, dass Gott das macht, sondern da steht, tu es selber. Tu es selber. Paulus sagt, Timotheus, fache du die Gnadengabe Gottes wieder an. Wir können uns da nicht aus der Verantwortung rausnehmen. Wir können sie auch nicht auf Gott abwälzen. Ja Gott, wenn du willst, kannst du das Feuer in mir entfachen. Wenn du willst, kannst du ja mehr machen. Aber solange du nichts machst, dann werde ich halt so weitermachen. Nein. Paulus erinnert Timotheus, es selber anzufachen. Gott hat bereits in dein Leben Geschenke ausgeteilt. Zuallererst deine Errettung. Jesus hat bereits Geschenke in dein Leben gegeben, wo er dir begegnet ist, wo er zu dir gesprochen hat, wo du ihn erlebt hast. Das sind alles Geschenke, wo du Geistesgaben empfangen hast, aber vor allem auch Zeit bekommen hast, aus einer neuen Perspektive dein Leben zu bewerten. Fache diese Gnadengabe, diese Geschenke wieder neu an. Wie? Indem du es wieder zu Gottes Ehre einsetzt. Dein Leben, deine Gaben, deine Zeit, deine Ressourcen, deine Kraft zu Gottes Ehre einsetzt. Wenn wir es nicht tun, werden wir vieles von dem verpassen, was Gott eigentlich durch unser Leben tun möchte. Lieber Bruder, liebe Schwester, lass mich dich heute erinnern. Gott hat Geschenke in dein Leben gelegt, nicht damit du sie einfach besitzt, sondern damit du sie anfachst. Dass du diese Geschenke auspackst aus ihrer Verpackung und dass du diese Geschenke nutzt zu Gottes Ehre und sie einsetzt. Was ist ein Geschenk wert, das nicht genutzt wird? Fache die Geschenke Gottes in deinem Leben wieder an und nutze sie zu Gottes Ehre. Ich komme zu meinem dritten und letzten Gedanken. Was gibt uns Gott? Ich habe hier ein Bild mitgebracht von einem Lagerfeuer. Und ich finde dieses Bild so genial. Bei einem Lagerfeuer liegt Holz zusammen und in der Mitte ist das große Feuer. Ja, wäre da kein Feuer, würde man sich fragen, warum liegt dieses Holz da zusammen? Das ist gar nicht natürlich. Ja, weil Holz normalerweise an Bäumen wächst. Ja, es hat eine Bestimmung am Baum. Ne, das ist ein Ast, da kommen Früchte und so weiter. Aber wenn ein Holz mal auf dem Boden liegt, ja, dann ist das so. Aber wenn viel Holz zusammengehäuft liegt irgendwo, dann denkt man sich, warum? Aber sobald das Feuer angezündet wird und ein Feuer brennt, weiß jeder warum. Weil das Holz brennen soll. Weil das Holz entfacht sein soll. Weil das Holz genutzt wird, um Licht und Wärme freizusetzen auf dieser Erde. Hey, und ich möchte sagen, dieses Feuer ist Jesus. Er ist die Quelle des Feuers in unserem Leben. Und wenn wir das Holz sind und wir an ihm nah genug dran sind, dann wird uns immer wieder entfachen und wir werden brennen und uns freuen und uns freuen in Jesus. Doch wir können uns auch freuen, nah an Jesus dran zu sein. Oh, es ist schön, bei Jesus so gut geliebt zu werden und daraus zu lieben. Aber dann wirst du entdecken, da gibt es Holz, das nicht am Lagerfeuer liegt, das weiter weg liegt. So, und vielleicht liegt da Holz, das so verkohlt ist, weil es auch mal beim Feuer war, weil es auch mal gebrannt hat. Aber mit der Zeit dachte es sich, wenn ich so ein bisschen weiter von Jesus weggehe, brenne ich ja immer noch. Geht ja auch. Guck mal, da ist ja immer noch Feuer in meinem Leben. Ist ja alles immer noch gut. Gar kein Problem. Und dann entfernt man sich. Und das Feuer brennt ja immer noch. Auch wenn schon ein bisschen weniger. Aber es brennt doch immer noch. Guck mal, muss mich ja gar nicht so an Jesus anlehnen und nah bei Jesus bleiben. Es geht ja auch ohne irgendwie. Klar, ich brenne, ne, der Glaube und so irgendwie. Jesus ist noch dabei, aber nicht mehr so nah. Und mit der Zeit merkst du gar nicht, wie du dich entfernst von Jesus und du sagst, ich bin Christ, ich glaube, gar kein Problem. Und das Feuer wird immer weniger und weniger. Und irgendwann ist das Feuer so gering oder vielleicht sogar aus, dass es nur noch mal eine Spur davon gab, dass du mal gebrannt hast. Aber das Feuer ist weg. Und du suchst in dir Holz, entfache das Feuer jetzt, come on, lass das Feuer wieder brennen. Es wird nicht funktionieren. Und da sind manche Menschen desillusioniert, machen Gott Vorwürfe, Gott, warum hast du es zugelassen? Wieso ist das Feuer in meinem Leben entfacht? Wieso hast du diese Krisen, diese Katastrophen in meinem Leben zugelassen? Und wir geben Gott die Schuld. Weißt du, in diesem Moment brauche ich solche Heldenmacher, die nah an Jesus dran sind, die brennen und die sagen, hey, ich sehe diese Menschen und ich nehme das Feuer mit, gehe zu diesen anderen hin und bin ganz nah bei ihnen. Und auf einmal werden sie wieder entfacht. Warum? Weil ich brenne. Aber ich weiß ganz genau, ich bin nicht die Quelle des Feuers. Jesus ist die Quelle des Feuers. Aber er hat mich entfacht, damit ich das Feuer wieder in anderen entfachen darf. Und auf einmal fangen Menschen wieder an zu brennen. Endlich, hey, das Gefühl kannte ich von damals noch. Hey, wir beide, wir sind ein gutes Team. Wir müssen zusammenbleiben. Und dann ist wichtig, dass der Heldenmacher auf die Quelle hinweist. Nee, nicht wir beide, sondern Jesus. Komm mit, du musst auch wieder zurück zum Feuer. Komm, wieder zum Lagerfeuer, da, wo das Feuer brennt. Lehn dich dran, lass dich entfachen. Und dann lass uns der Welt dienen, dass wir die Welt mit Feuer Jesu entfachen. Weil wir nicht die Quelle sind, aber Jesus die Quelle ist. Amen. Hey, wir können das Feuer, das Jesus uns einmal hineingelegt hat, neu entfachen, indem wir nah genug an ihn dran sind. Aber auch indem wir andere entfachen und sie Feuer machen und dann andere entfachen und viele Menschen anfangen zu brennen. Und sollte unser Feuer mal weniger werden, gibt es viele Menschen, die uns wieder entfachen können. Aber wenn bei vielen Menschen das Feuer abgeflacht ist, dann gibt es wenige, wo du wieder entfacht werden kannst. Deswegen, Feuer, das weitergegeben wird, ist gut. Es ist gut, das Feuer nicht nur für sich zu behalten, sondern es immer und immer weiterzugeben. Gerade auch in Hinsicht auf die Vision, die Jesus hat. Geht hin und macht Jünger. Andere Menschen zu Jünger zu machen, andere Menschen zu bevollmächtigen, dass auch ihr Glaube an Jesus entfacht wird, dass sie wieder erinnert werden, warum leben wir eigentlich hier? Warum habe ich denn all die Zeit, die Kraft und das Gute in meinem Leben? Hier will Paulus nochmal auf dem letzten Vers das erklären. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Wow. Nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Und da müssen wir auch mal kurz reingehen. Nicht einen Geist der Ängstlichkeit oder der Feigheit, kann man es auch übersetzen. Dieser Geist kommt nicht von Gott. Ja, und wenn wir es so ganz genau nehmen, das sind dämonische Einflüsse. Es gibt nur einen Geist von Gott und das ist der Heilige Geist. Und dann gibt es andere Geister und das sind Dämonen, das sind die Geister des Teufels. Ja, und die Dämonen existieren auch auf dieser Erde. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Und sie treiben ihr Unwesen. Und weißt du was? Der Teufel mit seinen Dämonen will Menschen davon abhalten, dass sie jemals von Jesus hören und errettet werden. Will sie davon abhalten. Doch sollte es doch passieren, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen für Jesus entscheiden, dann wechseln sie in Strategie Nummer 2. Jetzt diese bekehrten Menschen davon abhalten, dass sie wirklich entfacht werden in ihrem Glauben. Jetzt dafür sorgen, dass das Feuer immer weniger wird. Und Paulus weiß, dass genau das die Ursache bei Timotheus gewesen sein könnte. Und er schreibt Timotheus, ich will dich nochmal daran erinnern, von Gott kommt nicht der Geist der Furchtsamkeit, der Angst, der Feigheit. Von Gott kommt so ein Geist nicht. Ein Geist, der uns zum Rückzug bewegt. Ein Geist, der uns auslöscht, der uns Argumente liefert, warum es gut ist, nicht für Jesus alles zu geben. Und alle möglichen Argumente einredet, warum wir nicht unser Leben ganz Jesus hingeben sollten. Hey, dieser Geist kommt nicht von Gott. Doch dieser Geist kann uns beeinflussen, wenn wir es zulassen. So dieser Geist der Angst wird in der Regel immer anfangen, uns erstmal zu lähmen in unserem Glauben. Und auf einmal fühlen wir uns müde. Auf einmal fühlen wir uns schwach. Auf einmal merken wir, ah, irgendwie ist es nicht mehr so lebendig wie früher. So, und durch diesen Geist der Angst können auch Dinge kommen wie Depression. Ja, es muss nicht immer so sein, aber es kann so kommen. Durch diesen Geist können auch Süchte kommen, können Abhängigkeiten kommen zu den falschen Dingen. Durch diesen Geist können auch Dinge kommen wie unkontrollierte Wut und Hass. Ja, und du magst es vielleicht erklären und schönreden. Ja, das ist, ich bin halt so mein Charakter, mein Typ und so weiter. Hey, kann es sein, dass du dämonischen Einflüssen in dein Leben Raum gegeben hast, dass sie erstmal das Feuer löschen konnten und dich jetzt dazu bringen, das auch noch schön zu reden, dass es okay ist, in Angst zu leben und sich aber eigentlich Kind Gottes zu nennen? Paulus warnt und sagt, dieser Geist kommt nicht von Gott. Aber es gibt einen Geist, der von Gott kommt, der Heilige Geist. Und was tut dieser Heilige Geist? Dieser Heilige Geist ist der Geist der Kraft. Halleluja. Kraft. Der Heilige Geist will Kraft in unser Leben bringen. Warum? Weil wir sie brauchen. Weil wir alle die Zeiten kennen, wo wir müde werden, wo wir schwach werden, wo uns einfach die Kraft fehlt für das Richtige, die Kraft fehlt für die richtige Entscheidung. Ich möchte sagen, da gibt es einen Heiligen Geist, der unendlich viel Kraft hat für jeden Einzelnen von uns, zu jeder Zeit in unserem Leben. Doch dieser Heilige Geist möchte angefacht werden in unserem Leben, möchte die Kraft freisetzen in unserem Leben, wenn wir es zulassen, indem wir sagen, Jesus, ich möchte es zulassen. Ich möchte dir, Heiliger Geist, Raum geben. Entfache das Feuer neu in mir mit Kraft. Mit Kraft für Jesus zu leben. Kannst du Amen dazu sagen? Hey, das ist der Geist der Kraft und der Geist der Liebe. Du kannst auch übersetzen mit Zuneigung. Hey, das ist der Heilige Geist, der die Liebe Gottes in unser Leben ausgegossen hat. Das ist nicht eine schöne Metapher, das ist die Realität. Ja. Und wenn aber die Liebe in dir fehlt für Gott und für deinen Nächsten, hey, kann es sein, dass du es heute neu brauchst, dass der Heilige Geist in dir entfacht wird mit seiner Liebe für Gott und für Menschen und auch für dich selbst. Der Heilige Geist will Liebe freisetzen, die Liebe, die nicht abhängig davon ist, wie Menschen dich behandeln, sondern die Liebe, die abhängig ist von der Quelle, und das ist Jesus. Und diese Quelle versagt nie. Und da ist unendlich genug Liebe für uns, in allen Zeiten, in allen Momenten siegreich durchgehen zu können. Das ist der Heilige Geist, der Kraft, der Liebe und der Zucht. Man kann es auch mit Besonnenheit oder Klugheit übersetzen. Der Heilige Geist will uns klug machen. Er will uns helfen, gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Er weiß, dass wir das nicht aus uns selbst immer schaffen. Ne? Wo wir schwache Momente haben und uns eigentlich von der Angst ertreiben lassen und es aber so darstellen, als wäre das Weisheit. Ja? Ist aber nur der Deckmantel von Angst eigentlich. Ne? So, und der Heilige Geist will uns helfen, besonnen und klug zu handeln, zu entscheiden, dann in den Momenten, wo es darauf ankommt, die richtige Entscheidung zu treffen, auch wenn du es gerade nicht fühlen kannst. Und weißt du, eines der Hauptmerkmale von dämonischen Einflüssen ist, dass sie am Anfang immer so reizend wirken. Stimmt, das muss ich ja nicht machen. Stimmt, das wäre ja der einfachere Weg jetzt, der auch okay ist für mich. Stimmt, eigentlich ist es alles okay so. Aber im Nachhinein bereust du es immer. Das ist das Ganze. Am Anfang fühlt es sich richtig an. Ja, stimmt, eigentlich der leichte, einfache Weg, unproblematisch, konfliktfrei. Aber danach bereust du es, weil du innerlich spürst, das war nicht der Weg der Wahrheit, der Liebe und der Kraft. Und weißt du, der Weg des Heiligen Geistes kann so sein. Er spricht und wirkt und dann kommt erstmal Angst. Oh, schaffe ich das? Kann ich das? Ist das von Gott? Will ich das oder nicht? Okay, ich entscheide mich trotzdem, es zu tun. Und dann machst du das und im Nachhinein ist immer Freude und kein Bereuen, sondern eine Freude, ich habe das Richtige getan. Die Frucht bestätigt es. Es ist richtig gewesen. Ich habe Michael gefragt, den ich herausgefordert habe zum Predigen. Samuel, als du mich gefragt hast, war es alles andere als schön. Es war eigentlich nur pure Angst, die gerade geweckt wurde. Es war pure Panik, die gerade aufgekommen ist. Es war so komplett, wie kann er nur? Kennt er mich nicht? Ist er blind oder was? Was fragt er mich überhaupt? Und all diese Kämpfe und Gedanken. Und ich möchte sagen, da waren viele Menschen, die in sein Leben gesprochen, genau, so bist du. Du kannst das nicht. Genau, du bist gar nicht der Typ. Stimmt, du hast nicht die Gabe. Genau, du brauchst nicht das Evangelium weiterverkünden, obwohl in der Bibel steht, alle sollen das Evangelium weiterverkünden, du nicht. Dann hat Michael zu mir gesagt, Samuel, danke, als die Predigt fertig war und danach. Danke, dass du mehr in mir gesehen hast, als ich selber. Und er meinte, es ist genauso, wie du gesagt hast, Samuel, danach war eine Erfüllung, eine Freude, eine Dankbarkeit, das Richtige getan zu haben. Und ich wünsche dir das so, dass du das auch erlebst. Und weißt du was? Die Quelle dafür ist, dass du den Heiligen Geist in dein Leben neu entfachen lässt. Dass er in dir diese Kraft, die Liebe und die Klugheit, Besonnenheit freisetzen darf, dass du das auch in deinem Leben erlebst. Ich komme zum Abschluss und möchte dich fragen, kann es sein, dass du dich eigentlich auch danach sehnst, dein Leben für etwas zu investieren, das wirklich ewig zählt. Kann es sein? Ich möchte es dir verraten. Seitdem du Jesus dein Leben gegeben hast, hat Gott die Ewigkeit in dein Herz gelegt. Und deine Sehnsucht ist nicht nur auf dieser Erde eine schöne Zeit zu haben, sondern in Ewigkeit das Richtige zu tun. So, und das ist ein Feuer, das dir entfacht wurde. Und eigentlich sehnst du dich genau danach, deine Zeit, deine Kraft und deine Ressourcen dafür einzusetzen, die von ewiger Bedeutung sind. Und kann es sein, dass du dich eigentlich danach sehnst, eine Verantwortung zu tragen, die in deinen Augen wirklich sinnvoll ist, von Bedeutung ist und die nicht nur einfach für ein paar Wochen schön ist, sondern von der du weißt, ob es leicht ist oder schwer ist, es ist richtig. Es ist Gottes Wille. Und wenn ich daran investiere, dann kann ich das tun, was Jesus von mir möchte. Und zwar andere Menschen zu bevollmächtigen, ihr Feuer neu zu entfachen. Herr, ich liebe es so, darüber zu sprechen, weil ich so dankbar für die Heldenmacher in meinem Leben bin und ich mich so sehr danach wünsche, auch so ein Heldenmacher für das Leben anderer Brüder und Schwestern zu sein, die vielleicht auch zu stören ihrer Bequemlichkeit, ja, vielleicht auch aufzuwecken aus ihrem Schlaf und vielleicht auch anzufachen zu ihrer Freude, dass sie sagen, hey, danke, dass du mich neu erinnerst an das, was Gott eigentlich schon die ganze Zeit in mein Leben hineingelegt hat und doch heute will ich das Feuer neu entfachen. Hey, ich wünsche mir das so für dich. Und ich weiß, eines der besten Orte ist Kleingruppe. Ja, wo man so klein ist, dass keiner übersehen wird, aber so stark. Wo man einander kennt und das Leben der anderen Person reinreden darf. Weil man sich so kennt, weil man sich vertraut ist. Man darf hineinsprechen, man darf ermutigen, man darf herausfordern. Come on. Ja, man darf herausfordern und man darf korrigieren, wo man auf dem falschen Weg ist. Das ist, was Liebe tut. Liebe korrigiert. Liebe sucht nicht den Weg, wo keine Gefühle verletzt werden. Liebe sucht den Weg der Wahrheit. Und die Wahrheit ist, fache das Feuer wieder an, wenn es abgeflacht ist, wenn es vielleicht sogar ausgelöscht wurde. Fache das Feuer wieder an. Und ich will dich so ermutigen. Du hast alles, was du brauchst, wenn du an Jesus glaubst, um das Feuer in dir neu zu entfachen. Wenn du die Gnadengabe anfachst, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Bitte lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich komme zum Abschluss und möchte nochmal genau dafür beten. Und ich weiß nicht, ob dich das angesprochen hat oder du dich jetzt ärgerst oder dich sehr freust und denkst dir, ja, eine Predigt, die mich wieder herausfordert oder ja, genau das muss ich hören oder kennt er mein Leben nicht? Ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich möchte dir sagen, egal wo du stehst, du darfst das Feuer neu anfachen lassen heute. Du darfst heute neue Verantwortung für dich übernehmen und sagen, ich will nicht da bleiben, wo ich bin. Ich will es auch nicht rechtfertigen und schönreden, sondern ich will das Feuer neu anfachen, indem ich wieder zurück zum Lagerfeuer komme, zu Jesus komme, nah genug an Jesus dran bin, um mich anfachen zu lassen. Hey, es ist nur ein Gebet weit entfernt und ich möchte das gerne so handhaben, weil ich einfach glaube, dass Glauben sich immer in Taten zeigen wird, ja, dass du einen Glaubensschritt machst, ja, ich möchte einfach bitten, dass die Band oder irgendjemand hier ein bisschen begleitet, wollen eine Zeit der Anbetung gleich nehmen und ich möchte gerade zu dir sprechen, wenn du sagst, hey, mein Feuer ist nicht mehr am Brennen. Und ich weiß es. Und ich will nicht, dass es so bleibt. Hey, du hast heute die Chance, ob du es gerade fühlst oder nicht, du kannst es heute neu anfachen lassen. Und ich will dich einladen, dass du jetzt hier nach vorne kommst, dass du dich hier in eine Reihe hinstellst und ich will einfach mit dir zusammen beten. Und gleichzeitig möchte ich aber, dass du einen ganz klaren Glaubensschritt machst, indem du sagst, ich will es ganz bewusst als einen Glaubensschritt tun, indem ich nach vorne komme und dass Gott zeigen will, ich will dieses Feuer neu in meinem Leben entfachen. Hey, wenn du das bist, dann komm doch jetzt nach vorne. Ich warte ein paar Sekunden, stell dich einfach hier vorne in der ersten Reihe hin. Ich will gleich für dich beten, ich warte ein paar Sekunden. Wenn du merkst, ja, ich bin es, ich sollte es, komm nach vorne, überleg nicht, was denken die anderen, was wollen die oder wollen die nicht. Komm nach vorne, es geht um dein Feuer, dass es heute neu angefacht wird. Stell dich hier in die erste Reihe und ich will einfach mit dir gleich beten, dass dieses Feuer, das vielleicht noch am Glühen ist, das Feuer, das vielleicht schon aus ist, aber es ist noch verbrannte Kohle da und du denkst dir, ich habe mal gebrannt. Es war doch mal angefacht, aber irgendwie mit der Zeit, es ist vergangen. Es kann wieder angefacht werden. Es kann wieder angefacht werden und das wünsche ich mir so für dich. Kann dir aber nur helfen, wenn du selbst die Verantwortung annimmst, zu sagen, kein anderer ist dafür verantwortlich, dass es vor mir angefacht wird, als ich selbst, kein anderer. Ja, ich kann dir nur helfen, dass du dir selbst hilfst, das Feuer in dir anzufachen, dass du wieder brennst, und den Heiligen Geist freisetzt in deinem Leben. Dass du erlaubst, dass der Heilige Geist in Kraft, in Liebe und in Klugheit in dein Leben agiert. Hey, stell dich hier hin, alle, die jetzt hinten stehen, bitte streckt einfach eure Hände aus, unterstützt die Brüder und Schwestern hier vorne, die jetzt gerade beten. Halleluja.